Wer nachts tanzt, taucht ein in eine eigene Welt. Ich weiß das, weil ich selbst Veranstaltungen organisiere, hinter dem DJ-Pult stehe und Räume mitgestalte, in denen queere Menschen sich frei bewegen können. Ich liebe diese Nächte, wenn alles möglich scheint, wenn du einfach sein darfst. Laut, wild, schillernd, queer. Aber je öfter ich das erlebe, desto mehr spüre ich auch, das hier ist kein Zufall. Das ist erkämpft und zerbrechlich. In Gesprächen höre ich immer wieder diesen Vergleich. Die 2020er fühlen sich manchmal an wie die 1920er. Aufbruch, Party, Krise, Rückschritt. Aber hat es damals wirklich Orte gegeben, wo queeres Leben möglich war? Klar, über Berlin kennt man die typischen Geschichten. Aber wie war das hier, in Frankfurt? Wer hat hier vor mir getanzt? Wer hat hier gehofft, geliebt, gezittert? Vielleicht genau wie ich. Ich bin Luca und ich habe mich auf Spurensuche begeben. Zwischen Partynächten, Archiven und Erinnerungen.
Ich glaube, es gab schon immer queere Menschen. Ich glaube, es gab schon immer Spaces und Orte, wo man sich treffen konnte.
Viel Absinth, viele Drogen und ziemlich geile Partys, bei denen ich gerne dabei gewesen wäre.
Naja, versteckt, wa? Ja, so wo halt auch die ganzen Cruising-Spots herkommen und so, weil es halt einfach nicht safe war.
Und ich glaube, es war gerade in den 20er Jahren einfach angesehen, aber auch, weil da eben die Mode ging ja auch voll ins Androgyne hinein.
Irgendwo dazwischen, da könnte etwas Wahres liegen. Vieles ist verschwunden, ausgelöscht oder nie dokumentiert worden. Und doch, es gibt Spuren. Um den Hinweisen zu folgen, bin ich heute in Frankfurt.
Genau. Ist das nur Ton oder ist das auch Bild?
Nein, nur Ton.
Das ist Sabine Börchers.
Ja, die kleinste Metropole der Welt, sagen wir ja immer so gerne, ne?
Durch ihren Instagram-Account Babylon Frankfurt bin ich auf Sabine gestoßen.
Ja, es war schon über die Innenstadt verteilt und ich könnte mir vorstellen, dass es auch hier solche Clubs und Bars gegeben hat.
Sie kennt die Orte, wo das Leben in den 1920er Jahren pulsierte.
Also wir haben uns hier im Rosental sozusagen getroffen. Das ist ein Viertel, das es schon seit dem Mittelalter eigentlich so gab.
Als Autorin und Journalistin ist Sabine über das Frankfurter Nachtleben super belesen.
Es war im Prinzip so ein bisschen das Prostituiertenviertel der Stadt im Mittelalter und hat sich dann aber über die Zeit auch so ein bisschen zum Ausgehviertel entwickelt. Und in den 20er Jahren, würde ich schon sagen, hat hier auch so ein bisschen die queere Szene stattgefunden.
Deswegen führt sie mich heute mit ihrer Stadtführung Babylon am Main durch Frankfurt, um einige meiner Fragen zu beantworten.
Es gab damals einen Führer des homosexuellen Deutschlands, 1926 geschrieben, und der hat rund um die Altstadt, also hier so in diesem Rosental, etwa 10 Lokale schon erwähnt. Und das waren ganz unterschiedliche. Es gab das Mickey Maus in der Saalgasse, die Stadt Saarbrücken am Kornmarkt, das St. Pauli in der Sandgasse, das ist so parallel zur Neuen Kräme.
Ich gehe den Lokalen, die Sabine bereits erwähnt hat, weiter auf den Grund. Dafür gehe ich ins Institut für Stadtgeschichte Frankfurt. Dabei finde ich mich vor einem großen Berg an Nazi-Akten, persönlichen Nachlässen und wörtlichen Zitaten wieder. Großer Kornmarkt 13? War das nicht das Stadt Saarbrücken?
In dieser Gaststätte verkehren seit Jahren vorwiegend anormal veranlagte Menschen. Dies dürfte wohl der Polizei zur Genüge bekannt sein. Für derartige Lokale ist heute keine Existenzberechtigung mehr.
Und das hier, das könnte doch das ehemalige Mickey Maus gewesen sein, was Sabine erwähnt hat. Hier wird an den Polizeipräsidenten 1942 geschrieben.
Außerdem verkehrten in diesem Lokal bis jetzt nur homosexuelle Frauen. Und wie ich erfahren habe, werden diese Gäste von dem neuen Inhaber mit übernommen. Ich hege Bedenken, einen derartigen Betrieb weiter zu konzessionieren. Wir müssten auch hier in Frankfurt einmal dazu übergehen, sittlich schöne und einwandfrei geführte Gaststätten zu bekommen.
Und hier steht was über das St. Pauli, das schon seit Jahren Treffpunkt homosexueller Personen war. Es ist ein Schreiben an ein Polizeirevier 1939.
Im Rahmen der seit Juli 1938 durchgeführten Aktion gegen Homosexuelle hat sich durch deren Aussagen und durch Beamtenbeobachtungen ergeben, dass von den hier schon früher bekannten Verkehrslokalen der Homosexuellen folgende vier als die übelsten ihrer Art angesehen werden müssen. Lokal zum Burgheller, Kleine Sandgasse 9. Nicht nur die Frankfurter Homosexuellen suchen und finden Anschluss an Geschlechtspartner, sondern auch die Auswärtigen, die diese Lokale aufsuchen. Dies muss den Besitzern auffallen und sie hätten die Möglichkeiten, es zu unterbinden, wenn sie es nicht stillschweigend duldeten.
Unglaublich, es kann doch nicht sein, dass ich nur Nazi-Akten zum queeren Nachtleben finde. Woran kann das denn liegen?
Der Sex zwischen Männern war im Deutschen Reich verboten. Und insofern war das natürlich schon ein schwieriges Thema, aber es kam auch immer so ein bisschen auf die Liberalität der einzelnen Städte an. Berlin war ungeheuer liberal, hat das also eher akzeptiert und hat eben diese Menschen dann auch nicht verfolgt oder festgenommen. Frankfurt war ja auch eine relativ liberale Stadt. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass man das auch so ein bisschen zumindest hier akzeptiert hat.
Während manche Geschichten im Dunkeln bleiben, öffnet sich an anderer Stelle das grelle Licht eines Frankfurter Wahrzeichens.
Genau, man ist angekommen, aus dem Hauptbahnhof rausgegangen und genau schräg gegenüber stand dieses Schumann-Theater. Und es hatte ja einen Jugendstil-Vorbau, es war also auch einfach ein wunderschönes Gebäude. Also insofern war das ein totaler Blickfang, auch für Leute, die eben in die Stadt kamen.
Ein Zeitgenosse erinnert sich 1986.
Zwei stumpfe Türme, zwischen denen ein Vierer gespannt. Oder waren es nur zwei Rösser vor dem Wagen, in den Himmel galoppierte. Die Haupttreppe lag in einer Höhle, die sich wie ein Maul breit und halbrund öffnete. Darüber ein schmaler Balkon, in seinem Schatten rechts und links je eine Gruppe nackter Menschen, die sich gegeneinander rankten mit der fatalen Grazie, die der Jugendstil zur abschließenden Vollendung gebracht hat.
Und in dem gab es eben ganz viel unterschiedliche Gastronomien, also Cafés und eine Nachtbar und ein Restaurant und eine Likörstube und solche Dinge.
Aber wie genau kann man sich das vorstellen?
Man ging nicht nur einfach dahin, um eine Varieté-Veranstaltung zu sehen, sondern man ging dann schon in der Regel und hat vorher was gegessen, wenn man es sich leisten konnte, ist dann in die Show gegangen und hat hinterher dann vielleicht auch noch im Biertunnel ein Bier getrunken oder so. Also da gab es schon eben ganz viel unterschiedliche Angebote.
1921 beschreibt die Zeitschrift Das Organ der Varieté-Welt und Kabarettrundschau:
Im Kabarettsaal sind die Wände mit roter Seide bespannt, den Boden decken schwellende Teppiche. Kostbare künstlerische Wand- und Deckengemälde erfreuen das Auge. Durch glitzernde Kristallprismen strahlt das elektrische Licht.
Im Schumann-Theater, das fand ich auch noch ganz spannend, gab es eben auch Auftritte von Tänzerinnen. Und es kamen auch wirklich viele Touristen, die das mal sehen wollten, weil das Schumann-Theater war ja eins der größten Varietés in Deutschland und eins der bekanntesten. Also das war schon eine andere Atmosphäre.
So steht im Feuilleton des Stachelschweinhefts 1924 geschrieben:
Ich weiß nun, wie es in den Achselhöhlen Wiki-Werkmeisters beschaffen ist, denn sie hat einem alles gezeigt. Sämtliche erotische Zonen mit Haut und Haaren. Es fehlt nur noch, dass sich die Weiber ein Loch in den Bauch schneiden und ihren Blinddarm ad oculus demonstrieren. Das System der Gucklöcher feiert Triumphe. An den Oberschenkeln einer Choristin konstatierte ich, dass sie tagsüber Ringelstrümpfe trägt. Sie stand einen halben Meter von mir entfernt. Ich war schrecklich unaufgeregt.
Und eine Sensation aus Amerika war Barbette. Und Barbette war ursprünglich ein Trapezkünstler, also ein Mann, der in den USA auch viele Erfolge gefeiert hat, der dann nach Europa kam und hier aber als Travestietänzer aufgetreten ist.
Was bedeutet das für diese Zeit konkret?
Das heißt, er hat in Frauenkleidern getanzt, aber zumindest haben wir auch da diese androgyne Form, die eben in den 20er Jahren ein Anziehungspunkt war. Das heißt, es gab eine Reihe von Menschen, die offen waren dafür, dass man mit diesen Geschlechtern gespielt hat und dass Männer in Frauenkleidern aufgetreten sind. Und das gab es wirklich häufiger.
Mittlerweile stehe ich mit Sabine Börchers am Eschenheimer Turm, umgeben von lebhaften Stadtgeschehen. Drumherum unscheinbare Häuser, die eher im Hintergrund verschwinden. Eigentlich nichts, was sofort auffällt. Und trotzdem, ausgerechnet hier, wo man heute kaum hinguckt, war früher ein Ort, der Geschichten erzählt hat, die hängen bleiben.
Genau, dann sehen wir ja das Haus, in dem Rosemarie Nitribitt ermordet wurde, nämlich hier an der Ecke zur Stiftstraße. Und dieses Gelände und das Ganze, was dahinter ist, quasi bis zur Bleichstraße, das ganze Areal war Großfrankfurt. Also wenn man überlegt, dass da 5000 Menschen reingingen, das ist natürlich schon eine Dimension, die wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Weil man muss sich das ja so ein bisschen vorstellen, wie heute so ein Einkaufszentrum wie Maizeil, nur dass da eben keine Geschäfte waren, sondern lauter unterschiedliche Gastronomien.
1924 werden die wilden Nächte Frankfurts im Stadtblatt so beschrieben.
Der Laden schwankte, die Stimmung dröhnte. Das war Tempo, Kaleidoskop, Glanz und Dreck. Alles flimmert, alles schimmert, von Uruguay bis zur Mandschurei.
Es war so, dass man am Eingang unten 50 Pfennig Eintritt bezahlt hat und dann eben reingehen konnte und sich dann entscheiden konnte, wo gehe ich jetzt hin. Und dann spielte unten eine Kapelle und oben eine Jazzband und an der anderen Seite irgendwie ein Stehgeiger.
Das klingt ja fast so, als hätte man da wirklich alles machen können.
Ja, es gab eben wirklich die große Auswahl. Und dann gab es natürlich auch noch feste Adressen, wie zum Beispiel die berühmte Weinklause. Das war dann ein größerer Bereich, der auch wirklich zu war. Und der war wirklich auch für die gehobeneren Frankfurter. Da stand ein Confrancier am Eingang, der hat dann die Leute zum Platz gebracht. Und das war dann so eine Kabarettbühne, wo auch zum Beispiel Claire Waldorf aufgetreten ist. Claire Waldorf, die ja auch in Berlin das Zentrum der queeren Szene war, ne? Weil sie ja mit Frauen gelebt hat.
Ehrlich gesagt, das klingt schon ziemlich verlockend. So viele Klänge, Räume, Möglichkeiten. Ich würde da gerne mal eine Nacht lang durchtanzen. Alles wirkt so lebendig, so frei. Und gerade deshalb finde ich es erstaunlich, wie wenig man hier in Frankfurt heute eigentlich noch darüber weiß. 1923 ebenfalls im Stadtblatt beschrieben.
Die Nacht wechselt zum Morgen hinüber. Eine lange Reihe von Taxametern steht am Bahnhofsplatz. Chauffeure debattieren erregt über den schlechten Geschäftsgang. Die Kaiserstraße zeigt ihre hässlichen Masken. Aus den Kaffeehäusern quillt allerlei wilde Tanzmusik durch die erleuchteten Spiegelscheiben. Steppklänge, Jazzband. Ein Mann ohne Beine rutscht auf dem Pflaster umher und verkauft Streichhölzer. Fremde gehen vorbei. Ich höre jemanden Arabisch sprechen. Der Dollar kostet ein Viertel hunderttausend Mark. Ein englisches Pfund ist bald mehr als ein Pfund 1000-Mark-Scheine.
Man muss sagen, die 20er Jahre waren lange Zeit ja auch einfach relativ vergessen. Man hat sich damit gar nicht so viel beschäftigt. Und insofern war dann auch die Nachfrage nicht da nach Erinnerungen an diese Zeit. Also deswegen, wenn wir von goldenen 20ern überhaupt sprechen, dann sind es 5 Jahre. Ne? Das war jetzt auch gar nicht so lang, muss man sagen. Und dann wurde es ja schon schwierig.
Aber kann man trotzdem sagen, dass die 20er golden waren?
Also wirklich golden waren sie nicht. Ne? Also ich sagte ja schon, es war eine Flucht vor dem ganzen Elend, was eben gleichzeitig auch geherrscht hat.
Was ich heute gehört habe, hat mich ehrlich überrascht. Ich bin hergekommen mit dem Gefühl, queeres Leben in den 1920ern. Das ist doch bestimmt versteckt, unterdrückt oder kaum sichtbar gewesen. Aber dann habe ich Geschichten gehört, die ein anderes Bild zeigen. Geschichten von Orten, wo gefeiert, geliebt und gelebt wurde. Mitten in Frankfurt. Natürlich war das nicht ohne Risiko. Und trotzdem gab es Orte, Bars, Clubs und Aufführungen, wo queeres Leben seinen Ausdruck gefunden hat. Mut, Engagement und der Wunsch nach Selbstbestimmung sind eine klare Message. Dass es sich lohnt, auch heute für solche Räume zu kämpfen. Damit auch zukünftige Generationen die Freiheit haben, sich zu finden, zu feiern und zu lieben. Lasst uns also weiterhin tanzen. Für uns, für die, die vor uns waren und für die, die nach uns kommen.
Also ich fühle mich auf queeren Partys um einiges sicherer als in so Standardclubs. Also es fühlt sich einfach, dass auf queeren Partys eher Männer sind, die wahrscheinlich weniger toxisch maskulin sind und auch weniger übergriffig als so die Standard-Clubgänger, die jetzt vielleicht auf so Standardpartys gehen.
Ich gehe seit langem eigentlich nur noch queer feiern, weil da weiß ich, I'm good und es wird nichts irgendwie Unangenehmes passieren.
Also ich liebe Tanzen. Ich liebe Tanzen, da fühle ich mich frei. Da fühle ich mich wie ich selber. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, auch kann man auch so politisch sehen, dass man einfach an nichts denkt, dass man die Musik fühlt, dass man rüber guckt zu irgendwelchen fremden Menschen und die fühlen es genauso wie du, dass man so in einer, also dass man eine Gemeinschaft hat, auch wenn man sich nicht kennt.